Warte, warte nur ein Weilchen. Bald kommt Hamann auch zu dir. Mit dem Hackebeilchen macht er Hackfleisch aus dir. Aus den Augen macht er Sülze. Aus dem Hintern macht er Speck. Aus den Därmen macht er Würste. Und den Rest, den schmeißt er weg. Kinderstimmen, leise, fast singend, nicht fröhlich. Eher wie etwas, das man irgendwo einmal gehört hat und nie wieder ganz vergessen konnte. Warte, warte nur ein Weilchen. Es gibt Geschichten, die verschwinden, und es gibt Geschichten, die bleiben. Nicht wegen der Orte, nicht wegen der Menschen, sondern wegen weniger Worte, die Jahrzehnte überdauern. Ein Reim, weitergegeben auf Schulhöfen, in Hinterhöfen, zwischen Flüstern und Lachen. Und irgendwann vergisst man, dass hinter diesen Zeilen einmal ein echter Mensch stand. Ein Name. Ein Haus. Und eine Geschichte. Bald kommt Hamann auch zu dir. Hannover, Anfang der 1920er Jahre. Die Stadt versucht nach Krieg und Entbehrung wieder ihren Rhythmus zu finden. Menschen kommen, Menschen gehen. Am Bahnhof herrscht enges Gedränge. Koffer werden getragen, Züge fahren ein. Andere verlassen die Stadt. Und irgendwo dazwischen verschwinden Menschen. Nicht plötzlich, nicht so, dass alles stillsteht, nicht so, dass Zeitungen jeden Tag darüber berichten, sondern leise. Fast so, als wären sie einfach weitergezogen. Viele der Vermissten sind jung, ohne festen Wohnsitz, ohne große Familie. Menschen, nach denen oft niemand mehr fragt. Und während die Stadt weiterlebt, entsteht langsam ein Name. Erst ein Gerücht, dann ein Flüstern, dann ein Reim und irgendwann kennt ihn jeder. Doch niemand ahnt, welche Geschichten sich wirklich dahinter verbergen. Hi, ich bin Susanne und das ist, was bleibt. In diesem Podcast erzähle ich wahre Geschichten aus der Vergangenheit, Geschichten über Orte, Ereignisse, Verbrechen, die Spuren hinterlassen haben. Wir reisen dafür in andere Zeiten, besuchen historische Orte und schauen uns an, was dort einmal geschehen ist und was davon heute noch geblieben ist. Neue Folgen erscheinen alle 2 Wochen auf allen gängigen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Bevor wir weitergehen, ein kurzer Hinweis. Diese Folge behandelt reale Gewaltverbrechen und thematisiert Mord, das Verschwinden von Menschen sowie belastende historische Hintergründe. Die Inhalte werden zurückhaltend erzählt, können aber emotional belastend sein. Bitte höre nur weiter, wenn du dich damit wohlfühlst. Beginnen wir am Anfang. Am 25. Oktober 1879 wird in Hannover ein Junge geboren. Sein Name? Friedrich Heinrich Karl Hamann. Später wird man ihn nur noch Fritz nennen. Das jüngste Kind der Familie. Ein Kind, das früh lernt, dass Nähe nicht gleich verteilt ist. Die Mutter umsorgt ihn. Sie schützt ihn, nimmt ihn in Schutz, hält ihn nah bei sich. Fast so, als müsse sie etwas ausgleichen. Der Vater dagegen bleibt auf Abstand. In der Familie wird er nicht ehrfürchtig genannt. Nicht mit Respekt, nur der Olle Hamann. Ein Wort, das mehr trägt als große Gewohnheit. Etwas Raues. Etwas, das längst abgenutzt ist. Zwischen Vater und Sohn entsteht kein stilles Schweigen, sondern ein Leben lang Widerstand. Fritz hasst seinen Vater. Nicht als kurze Regung, nicht als jugendliche Rebellion. Es zieht sich durch die Jahre wie ein dunkler Faden. Der Vater hält seinen Sohn für schwierig, auffällig, vielleicht sogar krank. Irgendwann steht ein Gedanke im Raum, der nicht mehr verschwindet. Der Olle Hamann möchte Fritz in ein Irrenhaus bringen. Für Fritz fühlt sich das nicht mehr wie Fürsorge an, sondern nur nach Verrat. Und er antwortet auf seine eigene Weise, mit einem Vorwurf, der schwerer kaum sein könnte. Er will, dass sein Vater ins Zuchthaus kommt. Wegen angeblichen Mordes. Ein Lokomotivführer soll gestorben sein und Fritz behauptet, sein Vater habe etwas damit zu tun. Ob Wahrheit darin steckt oder Wut, das wird schnell schwer zu trennen sein. Was bleibt, ist etwas anderes. Ein Haus in Hannover, eine Mutter, die festhält, ein Vater, der wegschieben will. Und dazwischen ein Junge, der sehr früh lernt, dass Familie nicht immer ein Ort ist, an dem man bleibt. Alles in allem ist die Familie Harmon keine Familie, die zusammenhält. Sie lebt nebeneinander und irgendwann nur noch gegeneinander. Streit bleibt nicht in den Zimmern, es wandert auf Papier, zu Behörden, zu Anwälten, vor Gericht. Als die Mutter am 5. April 1901 stirbt, bleibt nicht nur Trauer zurück. Es bleibt Besitz. Und Besitz verändert oft den Ton in einer Familie. Plötzlich geht es um Anteile und Ansprüche und das, was jemand hinterlässt, und darum, wer glaubt, mehr verdient zu haben. Man prozessiert, nicht einmal, nicht kurz. Später wiederholt sich alles noch einmal um den Erbteil des Vaters, als hätte niemand gelernt, was das loslässt. Und während innerhalb der Familie Akten wachsen und Namen unter Schriftsätze gesetzt werden, verändert sich draußen die Welt. Wir sind am Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Städte werden lauter und größer. Hannover riecht nach Kohle, Pferden, feuchten Steinen und Fabrikluft. Morgens ziehen Menschen durch die Straßen, bevor die Sonne richtig über den Dächern steht. Arbeiter in schweren Jacken, Hände rau von Metall, Holz und Öl. In Werkstätten wird gehämmert, in den Fabriken laufen Maschinen, die den ganzen Tag denselben Rhythmus schlagen. Andere arbeiten bei den Eisenbahnen. In Büros, in Druckereien, als Näherin, als Dienstmädchen in Häusern, die nicht ihnen gehören. Viele arbeiten mehr, als sie schlafen. Die Männer tragen dunkle Anzüge, wenn sie sich es leisten können. Schlichte Westen, Hüte gegen Regen und Ruß. Frauen tragen lange Röcke, hochgeschlossene Blusen, Mäntel mit schweren Stoffen. Die Kleidung hält warm, aber sie macht nicht frei. Man geht aufrecht, auch wenn man müde ist. In den besseren Vierteln wird am Abend Licht hinter hohen Fenstern sichtbar. Dort stehen Klaviere. Man spielt Walzer, Salonmusik, Lieder, die nicht zu laut werden dürfen. In den Gastwirtschaften klingt es anders. Dort wird gesungen, Volkslieder, Trinklieder. Jemand, der vielleicht ein Grammophon gesehen hat, noch etwas Neues, fast etwas Unglaubliches. Musik beginnt sich zu verändern. Aber die meisten Menschen hören noch Stimmen, keine Aufnahmen. Und über allem liegt etwas Merkwürdiges in der Luft. Fortschritt. Dieses Gefühl, dass alles größer wird. Schneller, moderner, doch nicht für alle. Zwischen neuen Straßen und elektrischen Lampen bleibt das Leben viel enger. Man kennt seine Nachbarn, man weiß, wer Schulden hat, wer trinkt, wer Streit hat. Und man spricht darüber. Vielleicht nicht offen, aber immer nah genug, dass es gehört wird. In dieser Zeit lebt die Familie Harmon. Eine Familie, die nicht aneinander festhält, sondern an Forderungen. Als würden Gerichte irgendwann beantworten können, was zu Hause längst verloren gegangen ist. Und während draußen die Welt in ein neues Jahrhundert tritt, bleiben manche Türen innen verschlossen. Wenn man versucht, am Anfang eines Menschen zu gehen, sucht man oft nach den großen Momenten. Aber manchmal sind es die kleinen Dinge. Die Dinge, die in keiner Akte stehen, die niemand wichtig findet. Und später fragt man sich doch, ob sie etwas erzählt haben. Fritz ist ein Kind, das nicht ganz den Vorstellungen seines Vaters entspricht. Während andere Jungen draußen spielen, spielt er gerne mit Puppen. Er näht. Beschäftigungen, die in einem Haushalt um 1890 vielleicht geduldet werden, aber nicht unbedingt bei einem Sohn. Vor allem nicht in den Augen eines Mannes wie dem ollen Harmon. Für seinen Vater wirkt dieses Verhalten fremd, unpassend. Vielleicht beginnt hier etwas zu wachsen, das beide nie wieder überwinden. Vielleicht auch nicht. Aber zwischen ihnen scheint früh ein stiller Abstand zu entstehen. In der Gesellschaft anderer Jungen wird Fritz oft unsicher. Er errötet, wirkt zurückhaltend, als würde er nicht wissen, wie er dazugehören soll. Nicht laut, nicht kämpferisch. Eher jemand, der am Rand bleibt. Und gleichzeitig gibt es eine andere Seite. Zu Hause erschreckt er seine Schwestern gern, macht ihnen Angst. Nicht offen grausam, eher dieses Spiel mit dem Erschrecken, mit dem Moment, in dem jemand zusammenzuckt. Als würde ihn etwas daran interessieren oder beruhigen. Die Lehrer sehen damals etwas anderes. Sie beschreiben ein hübsches Kind. Verwöhnt, verzärtelt, still, leicht lenkbar. Allgemein beliebt und verträumt. Ein Schüler, dessen Betragen als musterhaft gilt. Nicht auffällig, nicht rebellisch. Kein Junge, bei dem man innehält. Und doch bleibt etwas zurück. Die Leistungen der Schule liegen deutlich unter dem Durchschnitt. Fritz bleibt sitzen. Einmal, dann noch einmal. 1888, 1889. Während andere weiterziehen, bleibt er zurück. Klassenzimmer wechseln, Gesichter wechseln. Er bleibt. Und irgendwann, im Jahr 1894, steht er als Schüler der dritten Klasse in der Christuskirche. Konfirmation. Pastor Hadeland spricht die Worte, die man damals spricht. Der Übergang. Kindheit soll langsam enden, Pflicht beginnt, draußen fahren Wagen über das Kopfsteinpflaster. Die Glocken tragen weit. Die Erwachsenen sehen einen stillen Jungen, ordentlich gekleidet, nicht besonders gut in der Schule, aber höflich, unauffällig. Vielleicht hätte niemand an diesen Tag gedacht, dass aus manchen Kindern nicht das wird, was man von ihnen erwartet. Vielleicht dachte man damals einfach, er wird seinen Weg schon finden. Und manchmal ist das Erschreckende nicht, dass jemand früh auffällt, sondern dass er es nicht tut. Mit der Schule wird nichts und mit dem Handwerk auch nicht. Fritz soll eine Schlosserlehre machen. Ein Beruf mit festen Abläufen, Metall, Werkzeuge, Präzision. Ein Beruf für die Hände, die zupacken. Aber schon nach kurzer Zeit wird deutlich, das passt nicht. Die Arbeit liegt ihm nicht, nicht das Körperliche, eher das Wiederholende, das Technische, das genaue Arbeiten. Es wirkt, als würde er in diesen Alltag nicht hineinpassen. Also sucht die Familie einen anderen Weg. Einen, der Ordnung verspricht, Disziplin, Struktur. Am 4. April 1895 kommt Fritz Hamann in Neubreisach im Breisgau an. Eine Unteroffiziervorschule. Ein Ort mit festen Zeiten und klaren Regeln. Frühes Aufstehen, Exerzieren, Unterordnung. Hier soll aus dem Jungen Haltung werden. Aus Unsicherheit Gehorsam. Fritz ist damals 16 Jahre alt, kräftig gebaut, gesund wirkend. Ein junger Mann, der äußerlich wenig Anlass zur Sorge gibt. Sein Gesicht wird später als regelmäßig und fast schön beschrieben und gleichzeitig schwer zu lesen. Wenig Ausdruck, wenig von dem, was dahinter liegt. Im Alltag fällt er zunächst nicht negativ auf. Er turnt gut, er erfüllt Anweisungen, tut, was man von ihm verlangt. Vielleicht zum ersten Mal in einer Welt, in der nicht gefragt wird, wer man ist, sondern nur, ob man funktioniert. Doch der Eindruck hält nicht lange. Im Spätsommer verändert sich etwas. Nicht plötzlich für alle, aber spürbar. Am 3. September wird Fritz ins Garnisonslazarett gebracht. Man beobachtet Zustände, die niemand richtig erklären kann. Momente, in denen er abwesend wirkt. Als würde er kurz aus der Gegenwart verschwinden. Dazu kommen Ängste, Unruhe, etwas, das sich nicht greifen lässt. Damals sucht man nach körperlichen Ursachen. Vielleicht, so vermutet man, eine Folge vom Ton, ein Sturz, eine Erschütterung oder die Hitze während der Manöver. Die Medizin um 1900 kennt viele Symptome, aber oft nur wenige Antworten. 14 Tage später wird er wieder entlassen, als gesund, als dienstfähig. Als wäre alles vorbei. Doch es dauert nicht lange, dann kehren die Beschwerden zurück. Wieder Lazarett. Wieder Beobachtung, wieder dieses Gefühl, dass etwas nicht zusammenpasst. Am 3. November 1895 endet der Versuch. Fritz Hamann wird aus dem Militärdienst entlassen. Nicht ausgezeichnet, nicht bestraft, sondern als jemand, für den man keinen Platz gefunden hat. Er fährt zurück in die Heimat, noch keine 18 Jahre alt und vielleicht zum ersten Mal mit dem Gefühl, dass selbst dort, wo alles geregelt ist, etwas in ihm bleibt, das sich nicht ordnen lässt. Die Zeit in Neubreisach endet nicht gegen seinen Willen. Fritz bittet um die Entlassung. Vielleicht ist es Erleichterung, vielleicht Flucht. Jedenfalls kehrt er zurück. Zur Familie, zu einem Leben, das schon vorher nie wirklich ruhig gewesen ist. Es gibt einen Plan für ihn. Sein Vater bietet ihm Arbeit an. In seiner Zigarrenfabrik. Eine geregelte Tätigkeit. Feste Abläufe, feste Zeit. Der Geruch von Tabak in der Luft. Lange Tische, Menschen, die schweigend arbeiten und ihre Tage in gleichen Bewegungen verbringen. Für viele wäre das Sicherheit gewesen, für Fritz nicht. Er will nicht. Und aus Ablehnung wird Streit immer wieder. Gespräche werden lauter, Vorwürfe wiederholen sich. Als würde jede Person in seinem Umfeld etwas aus ihm machen wollen, was er selbst nie wirklich war. Später kursieren Erzählungen über diese Jahre. Darunter auch Berichte, dass Fritz als Jugendlicher Kontakt zu einer deutlich älteren Nachbarin gehabt haben soll. Ob darin der Ursprung von etwas liegt, lässt sich nicht mehr beantworten. Und vielleicht wäre es auch zu einfach, in einzelnen Momenten nach Erklärung zu suchen, denn nicht alles hat einen Anfang, den man eindeutig benennen kann. Was sich aber zeigt, in diesem Jahr beginnt etwas sichtbar zu werden. Nicht als Gerücht, nicht als Familienkonflikt, sondern in Akten, in Beschwerden, in Verfahren. Fritz fällt wiederholt wegen sogenannter Sittlichkeitsdelikte auf. Ein Begriff der damaligen Zeit für sexuelle Übergriffe. Betroffen sind Kinder. Er sucht Nähe dort, wo keine sein darf. Nutzt unbeobachtete Orte, kurze Momente. Räume zwischen Häusern und Höfen, an denen Erwachsene selten stehen bleiben. Mit 17 Jahren wird schließlich ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Es geht nicht um einen einzelnen Vorwurf, sondern um mehrere Fälle. Und obwohl die Einzelheiten heute nicht im Mittelpunkt stehen müssen, bleibt etwas Entscheidendes. Hier taucht zum ersten Mal etwas auf, das nicht mehr nur als Streit, Eigenart oder familiäre Zerrüttung erklärt werden kann. Etwas, das andere Menschen betrifft. Etwas, das Grenzen überschreitet. Und doch wirkt es, als würde die Welt um ihn herum noch immer hoffen, dass sich alles wieder einordnet. Dass daraus nichts Größeres wird. Dass es nur eine Phase ist. Manchmal beginnt das Verstörende nicht mit einem lauten Knall, sondern mit Momenten, die gesehen werden und trotzdem nicht ernst genug genommen werden. Am 6. Februar 1897 endet vorerst jeder Versuch, Fritz einfach als schwierigen Jungen zu sehen. Er kommt in eine Heilanstalt nach Hildesheim, ein Ort hinter Mauern. Hohe Fenster, lange Flure, Türen, die mehr schließen als öffnen. Die Sprache der Zeit ist eindeutig. Es wird eine Geisteskrankheit festgestellt. Heute würden viele Begriffe von damals anders klingen, vorsichtiger, genauer. Am Ende des 19. Jahrhunderts bedeutet seine Diagnose vor allem eines. Man wird beobachtet, eingeordnet, untergebracht und man wartet darauf, ob jemand wieder in die Welt zurückpasst. Fritz verbringt Zeit in verschiedenen Einrichtungen. Tage werden zu Wochen, Wochen zu Monaten. Draußen verändert sich die Welt weiter. Drinnen vergeht die Zeit langsamer. Und irgendwann scheint entschieden, er kann zurück. Im April 1899 kehrt Fritz nach Hannover zurück. Keine große Heimkehr, kein Neuanfang. Er macht weiter. Oder versucht es zumindest. Er treibt sich herum. Verbringt Zeit auf Straßen, in Höfen, an Orten, an denen niemand fragt, wohin jemand eigentlich unterwegs ist. Arbeit scheint ihn nicht zu halten. Es fehlt ihm nicht an Möglichkeiten, eher am Interesse. Während andere in seinem Alter längst Berufe haben oder Familien gründen, wirkt Fritz wie jemand, der immer noch sucht oder sich entzieht. Und dann passiert etwas, das beinahe gewöhnlich wirkt. 1899 verlobt er sich. Ihr Name ist Erna. Zeitgenossen beschreiben sie als etwas grob in der Art, aber hübsch. Vielleicht direkt. Vielleicht nicht leicht zu beeindrucken. Für einen Moment sieht es so aus wie ein anderes Leben. Verlobung bedeutet damals mehr als ein Versprechen. Sie war fast schon ein Schritt in die Richtung Zukunft. Wohnung, Familie, Alltag. Erna wird schwanger. Fritz ist zu dieser Zeit 23 Jahre alt. Doch das Kind wird nicht geboren. Es gilt als wahrscheinlich, dass sie die Schwangerschaft beendet hat. Warum genau, das bleibt im Unklaren. Und wie so oft in dieser Geschichte bleiben keine Gespräche zurück. Nur Entscheidungen. Und dann kommt erneut eine Uniform ins Spiel. Im Oktober 1900 erhält Fritz den Gestellungsbefehl. Wieder Militär, wieder Ordnung, wieder ein Versuch, dem Leben eine Form zu geben. Er tritt seinen Dienst an. Und zunächst scheint es zu funktionieren. Seine Vorgesetzten sind zufrieden. Er erfüllt Erwartungen. Der Alltag gibt Struktur. Doch auch diesmal hält es nicht. Nach einiger Zeit kehren gesundheitliche Probleme zurück. Nicht sichtbar wie eine Verletzung. Eher etwas Inneres. Etwas, das ihn immer wieder ins Lazarett bringt. Aufenthalte, Beobachtung, Rückkehr und wieder von vorn. Am 28. Juli 1902 endet auch dieser Abschnitt. Fritz wird aus dem Jägerbataillon entlassen. Nicht wegen eines Fehlverhaltens, sondern endgültig. Danach erhält er eine militärische Rente. Er ist noch jung. Und gleichzeitig wirkt es, als hätte er schon mehrere Leben ausprobiert. Arbeit, Anstalt, Verlobung, Militär, nichts bleibt. Und vielleicht beginnt genau hier etwas Gefährliches. Wenn ein Mensch aufhört, irgendwo anzukommen. Als Fritz aus dem Militär entlassen wird, kehrt er nicht als jemand zurück, der angekommen ist. Keine Uniform mehr, keine Befehle, keine Struktur, nur Hannover. Und die Frage, was jetzt? Er zieht zunächst zu seiner Schwester. Ein Zimmer, ein Dach, ein Ort zum Bleiben, aber kein Frieden. Und manches reist mit. Und manches wartet schon dort. Zwischen Fritz und seinem Vater hat sich über Jahre etwas aufgebaut, das längst mehr ist als ein reiner Familienkonflikt. Es ist kein Streit mehr. Es ist eine Gewohnheit geworden. Fritz fordert Unterhalt. Er verklagt seinen Vater. Nicht um Nähe, nicht um Versöhnung, sondern um Geld. Um Verantwortung, nur um Anerkennung vielleicht. Oder wenigstens um etwas, das sich danach anfühlt. Doch der Olle Harmann antwortet nicht mit Verständnis. Er erhebt einen anderen Vorwurf. Einen, der tiefer geht. Er behauptet, Fritz habe seine Krankheit nur gespielt. Nicht aus Not, sondern um sein Verhältnis mit Erna fortsetzen zu können. Als wären Lazarette keine Lazarette gewesen, als wären Diagnosen nur Ausreden. Und plötzlich steht wieder das alte Bild im Raum. Der Vater glaubt dem Sohn nicht. Der Sohn fühlt sich vom Vater verfolgt. Vor Gericht werden Worte zu Akten, Vorwürfe zu Protokollen, aber am Ende bleibt nichts. Die Unterhaltsklage wird abgewiesen. Keine Zahlung, keine Genugtuung. Nur wieder dieses Gefühl verloren zu haben und trotzdem etwas Seltsames passiert. Etwas, das nicht zu all dem passt. Der Olle Harmann tut etwas, womit nach all den Jahren niemand mehr gerechnet hat. Er leiht Fritz Geld. 1500 Mark. Eine Summe, mit der man damals nicht leichtfertig umging. Genug, um etwas zu beginnen. Ein Fischereigeschäft, nicht auf den Namen von Fritz, sondern auf den von seiner Braut Erna. Vielleicht ein Vertrauensbeweis. Vielleicht Vorsicht, vielleicht Hoffnung. Man kann sich vorstellen, wie darüber gesprochen wurde, zwischen Küchentisch und Abendlicht. Dass jetzt endlich Ruhe einkehrt, dass Fritz Verantwortung übernimmt, dass Arbeit alles ordnen wird, dass aus Streit Alltag wird, ein Geschäft, ein geregeltes Leben. So erzählen Familien sich manchmal ihre Zukunft, als würde man mit Geld nicht nur Waren kaufen, sondern auch neue Chancen. Und für einen kurzen Moment wirkt es tatsächlich so, als können Vater und Sohn aufhören, gegeneinander zu kämpfen. Als wäre das Darlehen mehr als Geld, fast wie ein Waffenstillstand. Aber manche Menschen hören nicht auf zu streiten, sie wechseln nur die Themen. Der Plan ist plötzlich da, fast unscheinbar. Ein kleines Fischereigeschäft. Nicht auf Fritz' Namen, auf Ernas. Sie soll verkaufen, organisieren, dort stehen, wo Menschen einkaufen und fragen, ob der Fang frisch ist. Und Fritz? Fritz versucht sich als Versicherungsagent. Ein Beruf, der nicht nach Arbeit mit den Händen klingt, sondern nach Gesprächen. Nach Türen, an die man klopft. Nach Versprechen, nach Formularen. Man zieht den Hut, stellt sich vor, spricht über Sicherheit und Zukunft. Aber Zukunft verkauft sich schlecht, wenn man selbst keine Richtung hat. Es wirkt nicht, als würde Fritz wirklich ankommen. Dann verändert sich etwas. Seine militärische Rente wird erhöht. 24 Mark. Monatlich. Heute entspräche das einer Kaufkraft von mehr als 100 Euro. Keine Summe, von der man sorglos lebt. Nicht einmal damals. Aber für Fritz scheint sie etwas anderes zu bedeuten. Nicht Sicherheit, sondern Erlaubnis. Er hört auf zu arbeiten. Einfach so. Keine große Entscheidung, kein Bruch. Eher, als würde er etwas in ihm nachgeben. Als hätte er beschlossen, es reicht. Dass Erwartungen auch ohne ihn weiterlaufen. Und während Fritz stehen bleibt, läuft die Zeit weiter. 1904 ist das Geld des Vaters aufgebraucht. Die 1500 Mark verschwinden nicht plötzlich. Sie versickern zwischen Rechnungen, zwischen Hoffnungen, zwischen Tagen, die anders geplant waren. Auch das Fischgeschäft trägt nicht mehr. Nicht genug. Vielleicht kommen zu wenig Kunden, vielleicht fehlt die Erfahrung, vielleicht fehlt etwas anderes. Jedenfalls wird aus dem Neuanfang kein Neubeginn. Und irgendwann bricht noch etwas anderes. Leise, fast ohne Geräusch. Die Verlobung mit Erna endet. Kein großes Drama, keine Szene. Eher wie eine Tür, die irgendwann nicht mehr geöffnet wird. Vielleicht hat sie auf etwas gewartet. Auf Veränderung, auf Bewegung, auf ein gemeinsames Leben. Und vielleicht hat sie irgendwann verstanden, dass manche Menschen nicht mitziehen können. Dann scheint sich etwas in Fritz zu verschieben. Frauen gegenüber wird er zunehmend gleichgültig, nicht verletzt, nicht bitter, eher abweisend. Als würde ein Interesse verschwinden, als würde eine Möglichkeit langsam aus seinem Leben treten. Und wieder endet ein Versuch. Schule, Militär, Arbeit, Verlobung. Immer wieder steht er am Anfang von etwas, das nach Zukunft aussieht. Und immer wieder bleibt am Ende etwas anderes zurück. Ein Zimmer, ein bisschen Geld und das Gefühl, dass Fritz Harmann nirgends wirklich bleiben will. Um 1905 scheint Fritz endgültig aufgehört zu haben, nach dem Leben zu suchen, das andere für ihn vorgesehen hatten. Keine Werkstatt, keine Verlobung, keine Familie. Stattdessen taucht etwas Neues auf. Nachweislich hat er in dieser Zeit eine Beziehung zu einem älteren Mann. Darüber wird damals nicht offen gesprochen. Nicht in den Straßen, nicht in den Familien. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist vieles geregelt. Wie man arbeitet, wie man lebt, wen man liebt. Und wer davon abweicht, lernt schnell, sich in Zwischenräumen zu bewegen. Vielleicht beginnt Fritz genau dort zu leben. Nicht richtig verborgen, aber nie ganz sichtbar. Geld braucht er trotzdem. Und Geld verschwindet schneller, als man es verdient. Also beginnt eine Zeit, die aus kleinen Grenzüberschreitungen besteht. Er betrügt, er stiehlt, nicht groß. Nicht spektakulär, eher so, wie Wasser langsam durch Risse dringt. Immer wieder, immer mehr. Mit Bekannten und Komplizen zieht er nachts los, über Kirchhöfe, zwischen Grabreihen, wo tagsüber Menschen still stehen und Namen lesen. Und nachts nur Wind durch die Bäume geht. Ketten verschwinden, Metall, Teile von Grabmälern. Dinge, die eigentlich bleiben sollten. Man stellt sich diese Nächte fast still vor. Schritte auf dem Kies, gedämpfte Stimmen. Das Gefühl, beobachtet zu werden, obwohl niemand da ist. Immer wieder endet es vor Gericht. Schöffengerichte, kurze Strafen, neue Verfahren, dann wieder Freiheit, dann wieder derselbe Weg. Aus einzelnen Taten wird langsam ein Muster. Und als 1914 der Krieg beginnt und überall junge Männer eingezogen werden, bleibt Fritz zurück. Nicht aus Überzeugung, nicht aus Entscheidung, sondern weil er sitzt. Gefängnisse werden zu Stationen seines Lebens. Zelle, Lüneburg, Rendsburg, Ravitsch. Während draußen Züge in Richtung Front fahren, vergehen seine Tage hinter Mauern. Er verbüßt mehrere Jahre Haft. Nicht in einer ganzen geraden Linie, sondern als jemand, der immer wieder dort landet, wo Regeln mit Gittern enden. Doch auch das hält nicht. 1913 wird er erneut erwischt. Diesmal nach Einbrüchen. Als seine Unterkunft durchsucht wird, finden Beamte etwas Merkwürdiges. Nicht nur einzelne gestohlene Dinge, sondern Vorräte. Konserven, Weinflaschen, Eier, Fleischwaren, ein Lager. Als hätte jemand gesammelt, ohne zu wissen wofür. Als würde Sicherheit als Besitz entstehen und aus der Vorstellung, nie wieder nichts zu haben. Die Gegenstände erzählen plötzlich mehr als Fritz selbst. Nicht von Reichtum, sondern von Unruhe, von jemandem, der nimmt, aufbewahrt und weitermacht. Wieder folgt die Verurteilung, mehrere Jahre Zuchthaus. Und während draußen ein Jahrhundert schneller wird, bleibt Fritz Harmann an Orten zurück, an denen die Zeit anders vergeht. Hinter Türen, hinter Mauern und vielleicht übersieht man in diesen Jahren etwas. Dass manche Menschen nicht erst später verschwinden, sondern schon lange vorher. Wann immer Fritz in Freiheit ist, scheint er nie lange ruhig zu bleiben. Es sind keine großen Schlagzeilen, keine dramatischen Verfolgungen, eher etwas anderes. Gerüchte, Bemerkungen, Sätze, die zwischen Tür und Treppe fallen. Immer wieder wird ihm nachgesagt, jung unangemessen angesprochen oder bedrängt zu haben. Fast täglich heißt es später. Und trotzdem entstehen daraus nur selten Anzeigen. Nicht, weil nichts bemerkt wird, sondern weil die Zeit anders funktioniert. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wird über solche Dinge kaum gesprochen. Scham liegt über vielem. Familien schweigen. Kinder werden oft nicht gefragt. Und selbst wenn etwas erzählt wird, bleibt es häufig innerhalb der Wohnungstüren. Erst 1911 wird schließlich Anzeige wegen eines solchen Vorwurfs erstattet. Es entsteht das Bild eines Mannes, der immer wieder Kontakt zu Jungen sucht, der Versprechen macht, kleine Summen Geld, ein warmes Essen, ein Ort zum Bleiben und sie mitnimmt in seine Räume. Mehr bleibt oft nicht in den Akten und manchmal genügt das schon. Dann vergeht Zeit, wieder Gefängnis, wieder Jahre hinter Mauern. Und 1918 wird Fritz erneut entlassen. Draußen ist die Welt nicht mehr dieselbe. Der Krieg ist vorbei. Deutschland wirkt erschöpft. Bahnhöfe voller Heimkehrer. Menschen mit leeren Blicken. Straßen, auf denen plötzlich alles möglich und nicht sicher erscheint. Fritz verbringt kurze Zeit in Berlin. Aber er bleibt nicht. Es zieht ihn zurück, nach Hannover. Immer wieder Hannover. Dort mietet er 1918 einen kleinen Laden. Offiziell für Bürozwecke. Ein Hinterzimmer. Nichts Besonderes. Von außen wirkt alles unscheinbar. Doch Nachbarn erinnern sich später an etwas Eigenartiges. Junge Leute gehen ein und aus. Nicht in Gruppen, meist einzeln. Und nachts hört man manchmal klopfen. Nicht laut, aber lange. Nur gerade genug, dass man es bemerkt. Eine Nachbarin wird unruhig. Sie glaubt, dass dort etwas nicht stimmt. Aber sie sagt nichts. Später wird man darüber sprechen und vielleicht fragen, hat sie wirklich nichts geahnt? Oder hat sie nur im Nachhinein versucht, sich an ein Gefühl zu erinnern? Denn das ist das Schwierige bei Erinnerungen. Sie werden oft erst deutlich, wenn etwas Schlimmes bereits passiert ist. Später wird bekannt, dass mit diesem Ort zwei Tötungsdelikte in Verbindung gebracht werden. Zwei Jungen, der 14-jährige Hermann, der Sohn eines Fahrradhändlers, und Friedel, 15 Jahre alt, der Sohn eines Gastwirtes. Namen, die damals einfach nur zu Familien gehörten, zu Abendessen, zu Wegen durch die Stadt, zu Menschen, die dachten, ihre Kinder würden zurückkommen. Um Fritz Hermann entstehen später viele Gerüchte. Darunter auch die Behauptung, er habe Fleisch seiner Opfer verarbeitet. Diese Erzählungen verbreiten sich weit. Belegt werden konnten sie jedoch nie. Hermann selbst hat die stets bestritten. Vielleicht, weil Menschen versuchen, für das Unbegreifliche ein noch schrecklicheres Bild zu finden. Aber manchmal ist die Wirklichkeit schwer genug. Und manchmal beginnt das Unheimliche nicht mit Schreien, sondern mit einem Laden, einem Hinterzimmer und Nachbarn, die etwas hören und weitergehen. Nach dem Krieg verändert sich die Stadt und mit ihr verändern sich die Regeln. Bahnhöfe werden zu Übergängen, Menschen kommen an, Menschen verschwinden, junge Männer ohne Arbeit, Jugendliche ohne Zuhause, Kinder, die irgendwo hin wollen. Und zwischen all denen bewegt sich Fritz, unauffällig, er stiehlt, er handelt mit Dingen, die ihm nicht gehören. Kauft weiter, verkauft weiter, Hehlerware. Immer gerade nah genug am Verbotenen, um etwas davon zu leben. Aber das allein ist nicht das Entscheidende. Denn während er sich auf dem Schwarzmarkt bewegt, verbringt er immer mehr Zeit an einem anderen Ort, dem Bahnhof. Dort wird er irgendwann zu einem bekannten Gesicht. Nicht weil er auffällt, sondern weil er dazugehört. Er spricht mit Menschen, hilft, kennt Wege, kennt Namen, kennt die, die nirgendwo hingehören, vor allem junge Männer und Jungen. Er nimmt Kontakt auf, verspricht Essen, eine Unterkunft, ein paar Münzen, etwas Nähe. Und manche gehen mit, in seine Wohnung. Später werden Übergriffe bekannt. Taten, die damals oft kaum benannt werden konnten. Zu viel Scham, zu wenig Schutz, zu wenig Aufmerksamkeit. Und während das geschieht, passiert etwas, das im Rückblick fast unwirklich wirkt. Die Polizei hat zu wenig Personal. Zu viele Diebstähle, zu viel Schwarzmarkt, zu wenig Überblick. Also setzt man Fritz ein. Als Spitze. Ausgerechnet ihn. Er bewegt sich zwischen Händlern und Dieben, gibt sich selbst als Hehler aus, jemand bietet ihm gestohlene Ware an und kurz darauf taucht die Polizei auf. Verhaftung, Aufsehen. Und Fritz? Der wird wieder entlassen. Es entsteht ein seltsames Schauspiel, als würde er gleichzeitig auf beiden Seiten stehen. Ein Mann, der den Beamten hilft. Ein Mann, den viele kennen. Ein Mann, der nicht verschwindet. So wird aus ihm mit der Zeit etwas Gefährliches. Jemand, den man nicht mehr hinterfragt. Er gehört dazu. Er kennt die Abläufe, die Beamten, die Gesichter und genau das schafft Vertrauen. Vielleicht mehr, als es sollte. Während die Polizei den Schwarzmarkt beobachtet, beobachtet Fritz etwas anderes. Wer allein reist, wer niemanden hat, wer vermisst werden würde, wer vielleicht nicht. Manchmal wirkt Tarnung nicht wie Verkleidung. Manchmal sieht Tarnung nach etwas aus wie Zusammenarbeit. Und vielleicht liegt genau darin etwas Unruhiges. Dass ein Mensch am sichtbarsten sein kann, während niemand wirklich hinsieht. Im September 1918 begegnet Fritz Hamann einem Jungen. Friedel Rothe, 15 Jahre alt, von zu Hause fortgelaufen. Einer von vielen in dieser Zeit. Der Krieg ist vorbei, aber Ruhe ist noch lange nicht zurückgekehrt. Bahnhöfe sind voller Menschen, die ankommen und voller Menschen, die niemand vermisst. Fritz nimmt Friedel mit. Ein Zimmer, Zigarettenrauch in der Luft, eine Tür, die sich hinter ihnen schließt. Am Anfang wirkt nichts außergewöhnlich. Später wird erzählt, dass Fritz Nähe sucht. Dass er Friedel überredet und dass Friedel zunächst bleibt, ein paar Tage. Dann verändert sich etwas. Als Fritz erneut mehr verlangt und Friedel sich entzieht, kippt die Stimmung. Nicht laut, nicht plötzlich. Eher wie etwas, das schon länger unter der Oberfläche gelegen hat. Später beschreibt Hamann selbst diesen Moment. Er spricht davon, dass er den Jungen niedergerungen habe. Und dann erzählt er etwas, das sich tief in die Erinnerung an diesen Fall einbrennt. Er sagt, er habe sich im Hals verbissen. So heftig, dass Friedel daran verstarb. Jahre später wird genau dieses Detail immer wieder erzählt werden. Wiederholt, ausgeschmückt und verändert. Und irgendwann bekommt Fritz Hamann einen Namen, der größer wird als der Mensch selbst. Der Werwolf von Hannover. Ein Name, der Angst erzeugt. Ein Name, der fast so wirkt, als hätte man versucht, aus einem Menschen etwas Unmenschliches zu machen. Vielleicht, weil das einfacher ist. Denn ein Monster gehört in die Geschichten. Aber Fritz Hamann lebt nicht im Wald. Er lebt in Zimmern, zwischen Nachbarn, zwischen Bahngleisen, zwischen Menschen. Und vielleicht liegt genau darin das Verstörende, dass niemand in diesem Moment ahnt, dass etwas begonnen hat, das noch lange nicht zu Ende ist. Als Friedel Rothe verschwindet, ist Fritz Hamann 39 Jahre alt, kein junger Mann mehr. Kein Suchender, jemand, der die Stadt kennt, die Wege. Die Menschen und vor allem die Orte, an denen niemand lange hinsieht. Nach Friedels Tod bleibt etwas zurück, das sich nicht einfach verschwinden lässt. Fritz steht vor einem Problem und er beginnt es zu lösen, nicht in einer Nacht, nicht hektisch. Später wird bekannt, dass er Tage damit verbringt, Spuren zu beseitigen. Fast eine Woche, mehr als eine Woche, 8 Tage. Eine Zeitspanne, die unruhig macht, weil sie zeigt, dass draußen das Leben weitergeht. Menschen arbeiten, Straßenbahn fahren, Nachbarn grüßen und hinter einer Tür vergeht dieselbe Zeit ganz anders. Ein Teil wird weggebracht, ein Teil vergraben, ein Teil bleibt. Währenddessen wird Friedel vermisst. Zu Hause wartet man. Zunächst ruhig, dann nicht mehr. Die Polizei sucht und stellt Fragen. Aber die Hinweise fehlen. Es bleibt einer dieser Fälle, die damals oft entstehen. Ein Junge ist weg, vielleicht fortgelaufen, vielleicht unterwegs, vielleicht kommt er zurück. Doch diesmal passiert etwas. Nicht die Ermittler, nicht die Beamten, sondern Friedels Freunde beginnen nachzufragen. Sie reden miteinander, vergleichen Wege, erinnern sich und irgendwann fällt ein Name, Hamann. Sie gehen zur Polizei, aber dort reagiert man zurückhaltend. Nicht, weil niemand zuhört, sondern weil Fritz bekannt ist. Er liefert Informationen. Er bewegt sich zwischen Schwarzmarkt und der Polizei. Ein Mann, den viele Beamte kennen. Ein nützlicher Mann. Und manchmal schützt Nützlichkeit länger, als sie sollte. Trotzdem kommt irgendwann der Moment, an dem die Polizei zu seiner Wohnung geht. Keine große Inszenierung. Keine Vorahnung. Sie betreten die Räume. Und dort sehen sie etwas, das sie stutzen lässt. Neben Hamann befindet sich ein Junge, 13 Jahre alt, nur teilweise bekleidet. Ein Bild, das Fragen aufwirft. mehr Fragen, als sie in diesem Moment gestellt werden. Harmon wirkt überrascht. Fast so, als hätte er nicht damit gerechnet, dass jemand heute kommt. Und während die Beamten in diesem Zimmer stehen, befindet sich auch noch etwas anderes dort. Etwas, das später Bedeutung bekommen wird. Doch an diesem Tag wird es nicht gefunden. Es gibt keinen Durchsuchungsbefehl. Die Räume werden nicht vollständig durchsucht. Die Beamten gehen wieder. Die Tür schließt sich. Und manchmal verändert sich nicht nur das, was gefunden wird, sondern die Geschichte. Sondern auch das, was nur wenige Meter entfernt bleibt und unentdeckt. Nach dem Einsatz in seiner Wohnung endet für Fritz zunächst nicht alles. Es reicht nicht für das, was später bekannt werden wird, aber genug, damit etwas an ihm hängen bleibt. Er wird verhaftet. Am Ende steht eine Strafe. 9 Monate Haft. Nicht wegen dessen, was hinter den Türen vielleicht verborgen geblieben ist, sondern wegen anderer Delikte. Und trotzdem, Fritz verschwindet nicht sofort hinter Mauern. Er tritt die Strafe nicht an. Stattdessen beginnt etwas, das fast zu ihm passt. Er entzieht sich. Weicht aus, taucht unter. 1 Jahr lang. Nicht spektakulär, nicht wie in Geschichten. Eher so, wie manche Menschen verschwinden, obwohl sie noch da sind. Sie schlafen woanders, bleiben nicht lange, lernen die Stadt neu kennen. Nicht aus Neugier, sondern aus Not. Und irgendwo in dieser Zeit begegnet er jemandem. Hans Granz, 18 Jahre alt. Noch jung genug, dass viele Wege offen wirken. Und alt genug, um Entscheidungen selbst zu treffen. Die beiden treffen aufeinander. Es heißt, Hans habe Fritz sexuelle Kontakte gegen Geld angeboten. Eine Begegnung, wie sie in Bahnhofsnähe oder an den Rändern der Stadt damals nicht ungewöhnlich gewesen sein mag. Fritz nimmt ihn mit. Vielleicht sollte es bei einer Nacht bleiben. Vielleicht war nichts weiter geplant. Aber aus diesem Abend wurden weitere. Und irgendwann bleibt Hans. Sie werden ein Paar. Ziehen zusammen und plötzlich wirkt es fast wie etwas Gewöhnliches. 2 Menschen, ein gemeinsamer Alltag, 1 Zimmer. Gespräche, Gewohnheiten. Aber Ruhe entsteht daraus nicht. Zwischen ihnen scheint früh etwas Unruhiges zu liegen. Nähe und Abstand, Anziehung und Streit. Immer wieder geraten sie aneinander, heftig, laut, als würde keiner dem anderen wirklich vertrauen. Und trotzdem bleiben sie. Vielleicht, weil beide etwas in dem anderen sehen oder brauchen. Während draußen die Stadt weiterlebt, entsteht hinter geschlossenen Türen etwas Eigenes, eine Beziehung. Aber keine Stille, keine sichere. Und während Fritz versucht, sich ein Leben aufzubauen, wartet etwas anderes weiter. Die Strafe, die Akten, die Behörden vergessen nicht. Irgendwann endet die Flucht. Keine große Verfolgung, keine dramatischen Szenen. Fritz wird gefasst. Und diesmal führt kein Weg mehr dran vorbei. Er muss die Haft antreten. Wieder Mauern, wieder Türen, wieder Zeit. Und vielleicht denkt man an diesen Punkt, jetzt endet es. Jetzt wird alles angehalten. Aber manche Geschichten beginnen nicht trotz Gefängnissen, sondern zwischen ihnen. 1920 kommt Fritz wieder frei. Wieder einmal. Die Tore öffnen sich. Draußen wartet Hannover. Und wie so oft scheint es, als würde die Stadt ihn zurücknehmen, als wäre nichts gewesen. Ein seltsames Muster. Man erwartet Abstand, Misstrauen. Aber Fritz kann etwas, das nicht in den Akten steht. Er kann Nähe herstellen, sich einfügen, zuhören, die richtigen Worte finden. Und so dauert es nicht lange, bis er wieder dort auftaucht, wo er schon einmal gewesen ist. Bei der Polizei. Er kennt Beamte, sie kennen ihn und nach und nach gelingt ihm etwas Erstaunliches. Er wird erneut als Spitzel eingesetzt. Nicht offiziell wichtig, aber nützlich. Er bewegt sich zwischen Schwarzmarkt, Bahnhof und Polizeirevier. Kennt Gesichter, kennt Geschichten und plötzlich ist er wieder nicht derjenige, auf den man schaut, sondern derjenige, der den Hinweis gibt. Zur gleichen Zeit ziehen Fritz und Hans wieder zusammen. Nicht zum ersten Mal. Diesmal in die Nähe der Leine. Das Wasser fließt langsam durch Hannover. Träge an manchen Tagen, schwer und dunkel an anderen. Die Wohnung ist klein, Fenster mit Blick auf die Straßen, in denen Menschen leben, arbeiten und streiten. Hans ist jetzt 19, Fritz 42. 23 Jahre Unterschied, fast ein ganzes Leben. Und für eine Weile scheint es ruhig zu werden. Keine großen Ereignisse, keine Schlagzeilen, fast Alltag. Aber Ruhe ist nicht dasselbe wie Frieden. Denn zwischen Fritz und Hans bleibt etwas Unruhiges. Sie streiten, immer wieder. Nicht diese kurzen Auseinandersetzungen, die vergehen, sondern Streit, der Türen zuschlägt, der Tage nachklingt. Mehrfach wirft Fritz Hans aus der Wohnung und jedes Mal kommt Hans zurück. Oder Fritz holt ihn zurück. Man trennt sich. Man versöhnt sich, als würde keiner wirklich gehen wollen oder können. Dann unterbricht wieder etwas den Alltag. Fritz wird erneut verurteilt, diesmal wegen Diebstahls. 6 Monate Arbeitslager, wieder weg, wieder warten, wieder mauern. Und vielleicht denkt er diesmal, dass wenigstens etwas gleich bleiben wird. Die Wohnung, Hans, ein Ort, zu dem er zurückkehrt. Aber als Fritz entlassen wird und zurückkommt, ist die Wohnung leer. Nicht unordentlich, nicht verlassen, leer. Hans Kranz hat alles mitgenommen. Möbel, Dinge, vielleicht mehr. Und plötzlich bleibt nur Stille. Die Art von Stille, die nicht leer klingt, sondern wie eine Antwort. Und während Fritz in den Räumen steht, in denen kurz zuvor noch sein Leben gewesen sein soll, beginnt sich etwas anderes in Bewegung zu setzen. Wieder einmal. Als Fritz zurückkehrt, wartet nicht nur die leere Wohnung auf ihn. Auch das Geld ist weg. Hans hat in seiner Abwesenheit offenbar nicht nur gelebt, sondern er hat es ausgegeben. Auch Fritz' Rentengeld. Monat für Monat. Für Fritz ist das mehr als Ärger. Es ist Verrat. Und wie so oft in seinem Leben reagiert er nicht mit Abstand. Cut. Es ist Verrat. Und wie so oft in seinem Leben reagiert er nicht mit Abstand, sondern mit Bruch. Er wirft Hans aus der Wohnung. Wieder einmal. Und wieder wirkt es zunächst wie einer dieser Streitigkeiten, die die beiden schon oft hatten. Laut, endgültig. Und doch nie wirklich endgültig. Dann taucht ein anderer Name auf. Hans Keimes, 17 Jahre alt. Ein Junge, er wird vermisst. Fritz meldet sich. Er wirkt besorgt, fragt nach, beteiligt sich. So erzählen es die Berichte später. Er scheint Anteil zu nehmen. Fast so, als wolle er helfen. Doch mit dem Wissen, das Jahre später auf diese Zeit fällt, bekommen solche Szenen einen anderen Klang. Man beginnt sich zu fragen, war es Sorge oder war es etwas anderes? Später wird die Leiche des Jungen gefunden und bei ihm ein Taschentuch mit einem Monogramm, Hans Kranz. Ein Detail, das plötzlich wie ein Fingerzeig wirkt, fast zu deutlich, fast zu passend. Doch dann zeigt sich etwas, das die Geschichte verändert. Hans Kranz sitzt zu dieser Zeit wegen Diebstahls im Gefängnis. Er kann die Tat nicht begangen haben. Und plötzlich bekommt das Taschentuch ein anderes Gewicht. Nicht als Beweis, sondern als Frage. War es Zufall? War es Absicht? Sollte hier jemand belastet werden? Historiker und spätere Darstellungen haben immer wieder die Möglichkeit diskutiert, dass Fritz versucht haben könnte, den Verdacht auf Hans zu lenken. Eindeutig beweisen lässt sich das jedoch nicht. Aber die Nähe dieses Verdachtes bleibt. Und vielleicht ist genau das das Unruhige daran. Nicht nur die Vorstellung, dass jemand tötet, sondern die Möglichkeit, dass jemand danach versucht, die Geschichte umzuschreiben. Dass Schuld nicht verschwinden soll, sondern nur einen anderen Namen tragen. Und dann vertragen sie sich wieder. Wer hätte es gedacht? Nach Streit, nach Vorwürfen, nach Geld, nach Weggehen, nach Wiederkommen. Steht Hans Kranz irgendwann wieder vor Fritz' Tür oder Fritz vor seiner. Und wie so oft in dieser Geschichte passiert etwas Merkwürdiges. Was eben noch endgültig wirkte, ist plötzlich wieder Alltag. Sie leben wieder zusammen, als hätte es die Brüche nie gegeben. Bis heute bleibt die Frage offen. Was wusste Hans Kranz? Später behauptet er, von den Taten nichts gewusst zu haben. Nur vom Schwarzmarkt, nur von Geschäften, nicht von dem, was hinter den Türen passiert sein soll. Aber genau diese Aussage hinterlässt bis heute Fragen. Wie viel sieht man von einem Menschen, mit dem man lebt? Was bemerkt man? Und was entscheidet man, nicht sehen zu wollen? Hans beschreibt sich später selbst als heterosexuell. Es habe Frauen gegeben, Beziehungen. Und gleichzeitig bleibt seine Verbindung zu Fritz bestehen. Auch deshalb wirkt seine Rolle bis heute schwer greifbar, nicht eindeutig, nicht aufzulösen. Während diese Frage offen bleibt, geht draußen das Leben weiter. Der Bahnhof bleibt derselbe. Menschen kommen an, Menschen gehen. Und Fritz ist auch dort, immer wieder. Dort begegnet er dem 17-jährigen Fritz Franke. Eine Begegnung wie viele zuvor. Ein Gespräch, ein Angebot. Ein Zimmer, etwas zu essen, ein Ort zum Ausruhen. Und wieder geht jemand mit. Später wird bekannt, Fritz Franke kehrt nicht zurück. Nach den späteren Aussagen Harmans soll sich auch hier ein Muster wiederholt haben. Er beschreibt später, dass er sich im Verlauf der Tat am Hals des Jungen verbissen habe. Dieses Detail, der Biss im Bereich des Adamsapfels, taucht in den Ermittlungen und späteren Erzählungen immer wieder auf. Nicht wegen seiner Brutalität, sondern weil genau daraus Jahre später ein Bild entsteht, ein Name. Der Werwolf von Hannover, ein Name, der fast klingt wie eine Legende, aber Legenden machen Distanz. Die Wirklichkeit war näher. Kein Wald, kein Monster, nur eine Wohnung, eine Stadt, ein Bahnhof und Menschen, die dachten, sie würden jemanden nur kurz aus den Augen verlieren. Später wird Fritz Harmann etwas behaupten, das die Rolle von Hans Kranz noch undurchsichtiger macht. Er sagt, Hans habe es gesehen, nicht Gerüchte gehört, nicht etwas geahnt, sondern ihn gesehen, in der Wohnung, über den leblosen Körper des Jungen gebeugt. Es ist eine Aussage, die schwer wiegt und gleichzeitig bleibt sie genau das, eine Aussage. Denn diese Geschichte erzählen Menschen oft erst später, im Verhör, vor Gericht, wenn Erinnerung, Angst, Schuld und Eigennutz längst miteinander verwoben sind. Hans beschreitet vieles, Harmann belastet. Und irgendwo dazwischen bleibt eine Frage hängen, die nie ganz verschwindet. Was wusste Hans wirklich? Hat er Dinge übersehen, nicht verstanden, nicht verstehen wollen? Oder war er näher an all dem, als was er später zugab? Sicher ist nur, von diesem Zeitpunkt an verändert sich etwas. Etwas wirkt beschleunigt, als hätte sich eine Grenze verschoben, als wären aus Einzelnen ein Muster geworden. Fritz ist inzwischen 44 Jahre alt, kein junger Mann mehr, kein Suchender, kein Gescheiterter, sondern jemand, der gelernt hat, sich zu bewegen, zwischen Bahnhof und Wohnung, zwischen Polizei und Schwarzmarkt, zwischen Vertrauen und Misstrauen. Und vielleicht liegt genau darin etwas Unruhiges, denn viele Menschen glauben, Gefahr müsse auffallen, müsse chaotisch sein oder verborgen. Aber Fritz Harmann wirkt inzwischen fast angekommen. Er kennt Beamte, er kennt die Stadt, er kennt die Wege. Und genau in dieser Zeit beginnen die Abstände kürzer zu werden. Nicht mehr Monate, nicht mehr lange Unterbrechungen, sondern eine Zeit, in der später auffällt, dass Menschen verschwinden. Und wieder jemand fehlt und noch jemand. Und dass niemand sofort erkennt, dass all diese Geschichten längst miteinander verbunden sind. Vielleicht verändert Gewalt nicht nur das Leben der Menschen, die ihr begegnen. Vielleicht verändert sich auch der Mensch selbst. Nicht plötzlich, sondern leise, dass niemand merkt, wenn aus einer Ausnahme Gewohnheit geworden ist. Wenn Fritz Harmann später über die Taten spricht, fällt etwas auf. Nicht Reue, nicht Schuld. Zumindest nicht so, wie man es erwarten würde. Stattdessen beschreibt er immer wieder etwas anderes. Ein innerer Drang. Etwas, dem er, so sagt er selbst, nachgegeben habe. Es sind Sätze, die verstören. Vielleicht auch deshalb, weil sie so nüchtern wirken. Als würde etwas Unfassbares nicht aus Entscheidungen entstanden sein, sondern einfach passiert sein. Aber außerhalb solcher Erklärungen bleibt etwas anderes bestehen. Die Menschen, die ihm begegneten. Und die Wege, auf denen er ihr Vertrauen gewann. Im März 1923 trifft Harmann auf Wilhelm Schulze. Wieder beginnt es am Bahnhof. Dort, wo Menschen ankommen, wo niemand lange fragt, wo junge Menschen unterwegs sind, ohne Ziel und ohne Zuhause. Wilhelm ist von zu Hause fortgelaufen. Und Fritz spricht ihn an. Nicht laut, nicht auffällig. Er gibt sich wie offenbar mehrfach als jemand aus, der helfen könne. Als jemand mit Verbindung zur Polizei. Jemand, der Ordnung kennt. Sicherheit, ein Erwachsener. Und vielleicht ist genau das Schwierigste an dieser Geschichte. Nicht Zwang am Anfang, sondern Vertrauen. Fritz hört zu, stellt Fragen, tut so, als würde er verstehen. Nicht drängend, nicht bedrohlich. Ein Mann, der sich Zeit nimmt. Und Wilhelm kommt mit. In die Wohnung. Später beschreiben Menschen diese Räume als auffallend ordentlich. Fast übertrieben sauber. Nichts wirkt chaotisch. Nichts wird gefährlich und Fritz selbst wird von vielen Zeitgenossen als freundlich beschrieben, sympathisch und zugänglich. Nicht wie jemand, von dem man instinktiv zurückweicht. Vielleicht erklärt genau das ein Teil davon, warum ihm Menschen vertrauten, warum Jungen mitgingen. Nicht aus Leichtsinn, sondern weil Gefahr nicht immer aussieht wie Gefahr. Nicht jede Begegnung endet gleich, nicht jeder Junge verschwand. Manche blieben kurz, manche gingen wieder, manche erledigten Besorgung, Botengänge und kamen zurück. Oder eben nicht. Und vielleicht ist genau das einer der unruhigsten Gedanken an dieser Geschichte. Dass es keine dunklen Keller brauchte, keine Drohung, keine große Inszenierung, nur jemanden, der zuhört, der freundlich wirkt und eine Tür, die offen steht. Bei Wilhelm Schulze wiederholt sich etwas, nicht in jedem Detail, aber in dem Muster, wieder Bahnhof. Wieder Vertrauen, wieder eine Wohnungstür, die sich schließt. Später wird bekannt, dass Wilhelm dort sexualisierte Gewalt erlebte. Und auch in diesem Fall beschreibt Hamann später eine Tötung auf eine Weise, die immer wieder mit dem Bild verbunden sein wird, das seinen späteren Beinamen prägen sollte, der Biss in den Halsbereich. Wilhelm Schulze kehrte nicht zurück. Sein Körper wurde nie gefunden. Was bleibt, sind Spuren und etwas, das im Rückblick schwer auszuhalten ist. Die Dinge eines Menschen bleiben oft länger als der Mensch selbst. Kleidung, Gegenstände, Alltag. Später wird bekannt, dass Kleidungsstücke weitergegeben wurden. Unter anderem an die Vermieterin, als Teil einer Begleichung von offenen Kosten. Solche Details wirken fast klein und genau deshalb bleiben sie hängen, weil sie zeigen, wie nah all das am Alltag bleibt. Im Mai 1923 verschwinden weitere junge Menschen, unter ihnen Roland Huch, ein Junge, der von zu Hause fortgelaufen war, und Hans Sonnenfeld. Während einzelne Familien suchen, scheint die Stadt weiterzugehen. Vermisstenanzeigen gibt es, aber in diesen Jahren verschwinden viele Menschen. Nachkriegszeit, Armut, Bahnhöfe, Jugendliche unterwegs, nicht jeder Fall bekommt Aufmerksamkeit. Nicht jede Suche wird sofort groß und vielleicht entsteht genau dort etwas Gefährliches. Zwischen Überforderung, Gewöhnung und dem Gedanken, dass jemand schon wieder auftauchen wird. Währenddessen verändert sich etwas um Hamann herum. Er wirkt sicherer, ruhiger, fast selbstverständlicher, als würde er sich immer weniger beobachtet fühlen. Doch gleichzeitig beginnen andere genauer hinzusehen. Nicht die Polizei, die Nachbarn. Sie hören bis spät in die Nacht Bewegung in der Wohnung. Schritte, Geräusche, unregelmäßige Zeiten. Und dann beginnt Hamann Fleisch zu verkaufen. Es wird als Schweinefleisch bezeichnet, kleingeschnitten, praktisch. In einer Zeit, in der viele Menschen zu wenig haben, Deutschland nach dem Krieg ein Ort des Mangels ist, stellt man wenig Fragen, wenn etwas erschwinglich ist. Und trotzdem entstehen Fragen. Woher kommt das alles? Wie kommt er daran? Wenn jemand nachfragt, wechseln die Antworten. Mal so, mal anders. Nichts Konkretes, nichts Greifbares. Nur dieses Gefühl, dass etwas nicht zusammenpasst. Es entstehen Gerüchte. Später werden einige davon immer weiter ausgeschmückt. Aber in diesem Moment wissen die Menschen vor allem eines. Irgendetwas wirkt seltsam. Im Juni 1923 zieht Fritz schließlich um mit Hans Kranz hinauf in eine Dachgeschosswohnung. Weiter weg, neue Wände, neue Nachbarn, neue Fenster. Und vielleicht glaubt er in diesem Moment, dass man mit einem Umzug auch Fragen zurücklassen kann. Aber manche Dinge ziehen mit. Und manchmal beginnt eine Geschichte nicht dort, wo Menschen misstrauisch werden, sondern dort, wo sie zu lange nicht waren. 1923 verschwindet wieder ein Junge. Ernst Ehrenberg. Diesmal nicht vom Bahnhof, nicht aus der Ferne. Er stammt aus der Nachbarschaft. Ein Kind aus derselben Umgebung. Aus Straßen, die vertraut sind. Aus einem Alltag, in dem man sich kennt. Und vielleicht liegt genau darin etwas Unruhiges. Denn irgendwann scheint es, als würde Fritz nicht mehr nur die Menschen ansprechen, die niemand vermisst, sondern Menschen, die näher sind, zu nah. Später entsteht bei den Ermittlungen der Eindruck, dass die Abstände zwischen den Taten kürzer werden. Als würde etwas, das lange verborgen blieb, immer weniger Unterbrechung brauchen. Und gleichzeitig tut Hamann etwas anderes. Er bleibt sichtbar. Er bewegt sich weiter zwischen Bahnhof, Schwarzmarkt und der Polizei. Immer wieder liefert er Hinweise, belastet andere, zeigt auf Menschen. Fast so, als würde er sich seine Nützlichkeit erhalten wollen. Solange man Hinweise liefert, stellt vielleicht niemand die falschen Fragen. Dann folgen weitere Namen. Heinrich Struss, Paul Broniszewski, Richard Greff, junge Menschen, verschiedene Wege, verschiedene Geschichten und doch beginnt alles irgendwann ähnlich auszusehen. Kontakt, Vertrauen, eine Wohnung. Später wird bekannt, dass Hamann persönliche Gegenstände häufig behielt. Kleidung, kleine Habseligkeiten, Dinge, die einmal jemanden gehört hatten. Fast so, als würden Gegenstände länger bleiben als Menschen. Im Oktober 1923 begegnet er Wilhelm Erdner. Später wird berichtet, dass Hamann sich ihm gegenüber als Polizist ausgab. Nicht als Täter, nicht als Fremder, sondern als Autorität. Als jemand, dem man folgt. Erdner geht mit ihm, aber nicht zur Wache. Auch er kehrt nicht zurück. Im selben Monat verschwindet Heinz Brinkmann. Irgendwann beginnt sich eine Frage in den Vordergrund zu schieben. Nicht nur, wie konnte Hamann das tun, sondern wie konnte niemand etwas bemerken. Und dann steht da wieder dieser Name, Hans Kranz. Später sagt er, er habe nichts gewusst. Nichts von den Taten, nichts davon, was in der Wohnung geschehen sei. Nur Alltag, nur Geschäfte, nur Zusammenleben. Aber diese Aussage lässt viele nicht los. Denn die Wohnung war nicht groß. Sie lebten zusammen, Tag für Tag, Tür an Tür. Und genau deshalb wird bis heute diskutiert, was Hans wusste. Historiker und Gerichte haben sich mit dieser Frage beschäftigt. Nicht alles ließ sich beweisen. Nicht jede Vermutung wurde zur Gewissheit. Aber die Frage bleibt. Vielleicht, weil sie größer ist als dieser Fall. Wie nah kann man einem Menschen sein und trotzdem nichts sehen? Oder ist die eigentliche Frage eine andere? Was übersehen Menschen, wenn sie glauben, den anderen längst zu kennen? Im November 1923 taucht ein weiterer Name auf, Adolf Hannappel. Und mit ihm wird die Geschichte noch schwerer zu greifen. Diesmal geht es nicht nur um Fritz Hamann, sondern auch um Hans Kranz. Die beiden lernen den jungen Mann kennen. Was danach geschieht, wird später zu einem der unruhigsten Teile dieses Falls. Denn später wird behauptet, Adolf Hannappel sei bereits kurz nach der Begegnung tot gewesen. Und noch etwas wird erzählt, dass Hans Kranz bei ihm gewesen ist, dass der Tote neben Hans Kranz gelegen haben sollte und dass Hans Fritz angewiesen habe, sich um die Beseitigung zu kümmern. Ob jedes Detail genauso geschah, darüber wurde gestritten. Vor Gericht, in Aussagen, in Erinnerung. Menschen widersprachen sich, belasteten einander, zogen Aussagen zurück und plötzlich ging es nicht mehr nur um die Frage, was ist passiert, sondern wer wusste was. Denn mit jedem neuen Namen wurde es schwieriger zu glauben, dass Hans Kranz nichts bemerkt haben soll. Die Wohnung war klein, die Wege kurz, die Nächte lang. Und trotzdem sagte er später, er habe nichts gewusst. Nur vom Schwarzmarkt, nur von Geschäften, nicht von den Taten. Eine Aussage, die bis heute Fragen hinterlässt. Aber während drinnen vielleicht geschwiegen wurde, begann draußen etwas anderes. Die Stadt fing an zu reden. Denn irgendwann verschwinden zu viele Jungs, zu viele Geschichten, die ähnlich beginnen. Bahnhof mitkommen, nicht zurückkommen und trotzdem dauert es. Nicht, weil niemand etwas sah, sondern weil die Zeiten andere waren. Deutschland Anfang der 1920er. Inflation, Armut, Kinder und Jugendliche verschwinden häufiger aus dem Alltag. Viele laufen weg, viele reisen ohne Ziel. Und wenn jemand nicht zurückkehrt, hofft man zuerst. Man wartet, man erklärt, bevor man sucht. Doch Gerüchte brauchen keine Beweise, sie brauchen nur Wiederholung. Und irgendwann entstehen in Hannover Geschichten von einem Mann, von verschwungenen Jungen, von nächtlichen Wegen, von einem Namen, den damals immer mehr Menschen flüstern. Nicht Fritz Hamann, sondern der Werwolf von Hannover. Der Name verbreitet sich, von Nachbarn über Höfe. Durch Kneipen, von Mund zu Mund, fast als hätte die Stadt selbst versucht zu erklären, was sie nicht verstehen konnte. Ein Werwolf, etwas Wildes, etwas Nichtmenschliches, vielleicht, weil das einfacher war. Denn wenn ein Monster schuld ist, muss niemand fragen, warum man nichts gesehen hat. Aber der Werwolf von Hannover lebt nicht außerhalb der Stadt. Er lebt mittendrin, unter Nachbarn, mit einem Mitbewohner, mit Kontakten zur Polizei. Und vielleicht war genau das das Unheimlichste daran. Im Januar 1924 verschwindet wieder ein Junge. Ernst Spieker. Später wird man ihn als 15. Opfer zählen. Aber Zahlen haben etwas Gefährliches. Sie machen aus Menschen rein. Und dabei hatte jeder dieser Jungen einen Namen, eine Stimme, einen Weg nach Hause. Etwas, das nie zu Ende erzählt wurde. Als Hamann später über diese Zeit spricht, wirkt etwas daran verstörend. Er sagt, dass die Namen irgendwann verschwammen. Nicht jede Erinnerung blieb, nicht jedes Gesicht. Aber die Kleidung. An die Kleidung konnte er sich erinnern. Jacken, Stoffe, Farben. Dinge, die getragen wurden. Später entstand daraus der Eindruck, dass Gegenstände für ihn eine andere Bedeutung hatten. Nicht Erinnerung an Menschen, sondern etwas, das blieb. Etwas, das Besitz wurde. Und vielleicht liegt darin etwas Unruhiges. Dass am Ende Stoff länger bleibt als sein Name. Im Mai 1924 verschwindet Fritz Wittig. Später taucht eine Aussage auf, die viele beschäftigt. Hans Kranz soll Gefallen an dessen Anzug gefunden haben. Wieder so ein Detail, das klein wirkt, fast banal und deshalb so schwer auszuhalten ist. Weil das Alltägliche plötzlich neben dem Unfassbaren steht. Danach folgt Friedrich Abeling. Und langsam verändert sich etwas in Hannover. Die Stadt wird unruhig, nicht plötzlich. Nicht mit Sirenen, sondern schleichend. Menschen beginnen genauer hinzusehen. Kinder sollen früher nach Hause kommen. Man spricht leiser, auf den Höfen, in den Küchen, an offenen Fenstern. Und dann passiert etwas. Zwei Kinder spielen am Flussufer. Es ist einer dieser Tage, an denen Erwachsene nicht genau hinschauen. Steine, Wasser, Zeit vergeht und dort machen sie einen Fund. Ein Schädel. Er landet bei der Polizei. Aber zunächst passiert wenig. Nicht nichts, aber nicht genug. Auch spätere Knochenfunde führen nicht sofort zu dem, was man erwarten würde. Vielleicht, weil niemand das Ausmaß erkennen will. Vielleicht, weil niemand glauben möchte, dass all die Dinge zusammengehören. Währenddessen gehen die Tage weiter. Straßenbahn fahren, Märkte öffnen. Menschen kaufen Brot und irgendwo fehlen immer mehr Jungen. Später wird man über das Jahr 1924 eine erschreckende Zahl nennen. 13. 13 junge Menschen innerhalb eines Jahres. Aber selbst diese Zahl erzählt nicht alles. Denn hinter jeder Zahl steht jemand, der dachte, er komme zurück und eine Stadt, die langsam begann zu verstehen, dass der Name, den man sich zuflüsterte, der Werwolf von Hannover, vielleicht keine Geschichte mehr war. Im Juni 1924 verschwindet wieder ein Junge, Erich de Vries. Und diesmal bleibt etwas zurück, das sich nicht so leicht übersehen lässt. Seine Schwester erinnert sich, sie hat gesehen, wie Erich mit Fritz Hamann mitging. Kein Gerücht, kein späterer Gedanke, ein Bild, zwei Menschen, die zusammen fortgehen. Und manchmal beginnt Veränderung mit genau solchen Erinnerungen, nicht groß, nicht laut. Nur jemand, der sagt, ich habe ihn gesehen. Zur selben Zeit verändert sich die Stimmung in Hannover. Etwas liegt in der Luft. Nicht nur Angst, etwas anderes, Ungeduld. Die Menschen haben das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Zu viele Vermisste, zu viele Geschichten, zu viele Antworten, die keine Antworten sind. Und irgendwann hören einige auf zu warten. Sie gehen los, an die Leine, zum Ufer. Nicht als Ermittler, nicht mit Befugnissen, sondern mit dem Gefühl, dass niemand sonst hinsieht. Man sucht zwischen Schilf, im Schlamm, zwischen Ästen und angeschwemmtem Treibgut. Und dann findet man etwas, Knochen. Nicht einen, nicht wenige. Hunderte Teile. Plötzlich ist da etwas, das nicht mehr wie ein Gerücht aussieht. Etwas, das man nicht mehr erklären kann. Nicht mit Weglaufen, nicht mit Zufall, nicht mit dem Satz, er wird schon wiederkommen. Jetzt reagiert die Polizei. Netze werden in die Leine gezogen. Der Flussuntergrund wird abgesucht. Und es tauchen weitere Funde auf, immer mehr. Jetzt beginnt etwas, das vorher nicht wirklich begonnen hatte. Die Suche nach einem Täter. Namen werden gesammelt, Verbindungen geknüpft. Und irgendwann fällt auf, ein Name taucht zu oft auf. Fritz Hamann. Er wird mit einigen der verschwundenen Jungs in Kontakt gebracht. Nicht allen, aber genug. Und trotzdem fällt es vielen schwer, denn Hamann ist kein Fremder, kein Außenseiter. Er ist bekannt. Er bewegt sich seit Jahren zwischen Bahnhof und Polizeidienststellen. Er hilft, er liefert Beweise, er kennt Beamte. Und die Beamten kennen ihn. Wie soll jemand Täter sein, mit dem man spricht? Der freundlich grüßt, der geholfen hat. Vielleicht ist genau das der Moment, in dem die Geschichte noch einmal unruhig wird. Denn Verdacht ist das eine, aber jemanden wirklich anders zu sehen, ist etwas anderes. Schließlich entscheidet man sich zu einem ungewöhnlichen Schritt. Nicht die Beamten, nicht die Männer aus Hannover. Man holt Ermittler von außerhalb, zwei Beamte aus Berlin. Sie sollen beobachten, weil man fürchtet, dass Hamann die Geschichte vor Ort längst kennt. Und plötzlich passiert etwas Seltsames. Zum ersten Mal seit langer Zeit schaut jemand auf Fritz Hamann. Nicht als Spitzel, nicht als Helfer, sondern als jemand, der vielleicht etwas verbirgt. Und irgendwo zwischen Bahnhof, Fluss und Dachgeschosswohnung beginnt sich etwas zu schließen. Langsam, aber nicht mehr aufzuhalten. Die Beamten aus Berlin machen nichts Auffälliges. Keine Uniform, keine großen Fragen. Sie geben sich als Obdachlose aus. Sie stehen am Bahnhof. Dort, wo Fritz Hamann seit Jahren unterwegs ist. Dort, wo er Menschen anspricht. Dort, wo er längst dazugehört. Sie beobachten stundenlang, Tage. Und dann fällt ihnen etwas auf. Ein Junge, eine Auseinandersetzung. Nicht laut, aber angespannt. Hamann spricht mit ihm. Der Junge wirkt nicht frei. Schließlich bringt Hamann selbst ihn zur Wache. Als wäre er der Helfer. Als würde er einen Fall melden. Er erklärt, der Junge tritt unter falschen Namen auf. Der Junge ist 15 Jahre alt. Sein Name Kurt Fromm. Auf der Wache erzählt er etwas ganz anderes. Er berichtet, dass Hamann ihn mehrere Tage in der Wohnung festgehalten habe. Von Übergriffen, von Angst und davon, dass er bedroht worden sei. Plötzlich steht nicht nur ein Verdacht im Raum. Nicht mehr nur Gerüchte, nicht mehr nur Geschichten vom Bahnhof. Jetzt sitzt dort ein Junge und er erzählt. Am nächsten Morgen wird Fritz Hamann verhaftet. Diesmal nicht als Spitzel, nicht als Informant, nicht als jemand, den man kennt, sondern als Beschuldigter. Die Beamten durchsuchen die Wohnung und obwohl Hamann gereinigt hat, gründlich gereinigt hat, finden sie Dinge, die sich nicht so einfach wegwischen lassen. Spuren, Verfärbungen. Die Matratze, der Boden. Hamann erklärt sofort, das Blut komme vom Fleischhandel, vom Zerlegen. Vom Arbeiten. Eine Erklärung, vielleicht eine von vielen, aber diesmal reicht sie nicht mehr. Die Verhöre beginnen, Tag und Nacht, Fragen, Protokolle, Widersprüche. Und dann finden die Ermittler etwas anderes. Nicht Waffen, nicht Antworten, sondern Gegenstände. Kleidung, persönliche Dinge, Dinge, die einmal jemanden gehört haben. Die Beamten legen sie später auf der Wache aus. Ein seltsames Bild. Kein Beweismaterial hinter verschlossenen Türen, sondern Reihen aus Stoff, Jacken, Hemden. Ein Versuch, Namen zu finden. Familien kommen, Mütter, Väter, Geschwister. Sie gehen an Dingen vorbei, bleiben stehen, schauen länger und manche erkennen etwas. Ein Stoff, eine Naht, ein Kleidungsstück, etwas, das eigentlich nach Hause hätte zurückkommen sollen. Und plötzlich bekommen Vermisstenanzeigen Gesichter. Hamann bleibt bei seiner Erklärung, die Sachen seien aus dem Schwarzhandel, gekauft, getauscht, weitergegeben. Aber draußen hat sich längst etwas verändert. Die Stadt spricht nicht mehr vom Spitzel, nicht mehr vom freundlichen Mann am Bahnhof. Jetzt spricht Hannover wieder seinen Namen aus, nicht mehr flüsternd. Der Werwolf von Hannover und diesmal klingt es nicht nach einem Gerücht. Sondern wie etwas, das plötzlich einen Ort hat, eine Adresse, eine Wohnung und einen Namen. Und dann wird ein Anzug gefunden. Kein großes Beweisstück auf den ersten Blick. Nur Stoff, ein Kleidungsstück. Und doch verändert genau dieser Fund alles. Der Anzug wird Fritz Wittig zugeordnet. Zuvor hatten Ermittler bereits einen Schädel gefunden, der eindeutig ihm zugeordnet werden konnte. Zum ersten Mal entsteht etwas, das sich nicht mehr wegdiskutieren lässt. Nicht mehr ein Gerücht, nicht mehr nur Geschichten vom Bahnhof, nicht mehr nur eine Vermisstenanzeige. Jetzt gibt es eine klare Verbindung zwischen einem Jungen und Fritz Hamann. Dazu kommen Aussagen. Menschen, die beide zusammen gesehen haben. Nicht irgendwann und nicht irgendwo. Plötzlich beginnen die einzelnen Linien sich zu treffen und Hamann merkt es. Zum ersten Mal wirkt es, als würde etwas kippen. Er beginnt zu sprechen. Nicht alles, nicht plötzlich, aber genug. Er gesteht Tötung. Er spricht über Übergriffe. Und immer wieder kehrt er zur selben Erklärung zurück. Es sei ein innerer Drang, etwas in ihm, etwas, dem er nachgegeben habe. Er entschuldigt sich, aber seine Worte wirken seltsam. Nicht wie Reue, eher wie Erklärung. Und auch jetzt bleibt er vorsichtig. Er gibt meist nur das zu, was man ihm bereits nachgewiesen hat. Später nennt Harman unterschiedliche Zahlen. Einmal behauptet er sogar, es könnten 50 bis 70 Opfer gewesen sein. Eine Zahl, die bis heute erschüttert. Nachgewiesen werden konnten ihm deutlich weniger. Aber selbst diese Zahl reicht aus, um zu begreifen, dass Hannover jahrelang neben etwas gelebt hat, das niemand sehen wollte. Und Harman scheint das zu wissen. Er hält den Beamten vor, wie einfach es gewesen sei. Wie lange er vor ihren Augen gelebt habe, wie wenig Fragen gestellt wurden, wie leicht Vertrauen werden konnte. Und dann belastet er erneut Hans Kranz. Er sagt, Hans habe Bescheid gewusst, von Anfang an. Oder zumindest mehr, als er zugibt. Auch Hans wird verhaftet. Wieder beginnt alles von vorn. Aussagen, Widersprüche, Schuld, Verantwortung. Wer wusste was? Und ab wann wird Schweigen ein Teil der Geschichte? Natürlich wird Harman untersucht. Ein Gutachter spricht mit ihm, beobachtet ihn, versucht ihn zu verstehen. Nicht die Taten, sondern den Menschen. Am Ende kommt das Gutachten zu dem Schluss, er ist verhandlungsfähig. Er versteht, was geschieht. Im Juli 1924 beginnt der Prozess. Nicht mehr gegen Gerüchte. Nicht mehr gegen den Spitzel, sondern gegen Fritz Harman, wegen zahlreicher Tötungsdelikte. Und draußen passiert etwas. Die Zeitungen übernehmen die Geschichte. Sie suchen Namen, Bilder, etwas, das größer klingt als die Wirklichkeit. Und so entsteht endgültig die Figur, die bis heute geblieben ist. Der Werwolf von Hannover. Manche nennen ihn auch der Vampir von Hannover. Namen, die Schlagzeilen machen, Namen, die verkaufen. Und während draußen geschrieben wird, sitzt Harman im Mittelpunkt. Und Berichte aus dieser Zeit beschreiben etwas Verstörendes. Er scheint die Aufmerksamkeit nicht abzulehnen. Fast so, als würde er zum ersten Mal erleben, dass die ganze Stadt hinsieht. Nur viel zu spät. Mit dem Prozess beginnt etwas Neues. Nicht die Suche, nicht die Angst, sondern der Versuch zu verstehen. Und gleichzeitig beginnt etwas, das bis heute an diesem Fall hängen bleibt. Ein Gerücht. Oder vielleicht mehr als das. Die Frage, ob Fritz Harman Menschenfleisch verkauft habe. In Hannover wird darüber gesprochen. Auf Straßen, in Küchen, in Zeitungen. Viele Menschen sind überzeugt davon. Sie erzählen sich, das Fleisch, das verkauft wurde, sei kein Schweinefleisch gewesen. Dass es als Hackfleisch weitergegeben worden sei. Eine Vorstellung, die Angst erzeugt und die sich schnell verbreitet. Harman selbst bestreitet das. Immer wieder. Er weist diesen Vorwurf zurück. Und bis heute gibt es dafür keine gesicherten Belege. Aber manchmal spielt das irgendwann keine Rolle mehr. Denn wenn eine Stadt versucht zu begreifen, was passiert ist, entstehen Bilder. Und manche Bilder bleiben. Während draußen diskutiert wird, sitzt Harman im Gerichtssaal. Und etwas daran irritiert viele. Er wirkt ruhig, fast entspannt. Nicht so, wie man es erwarten würde. Er antwortet. Er spricht. Und immer wieder sagt er etwas, was schwer auszuhalten ist, dass er sich an manche Jungen gar nicht erinnern könne, dass es ihm gleichgültig sei, wenn man ihm auch wegen weiterer Fälle verurteilen würde, als wären Namen austauschbar geworden, als wären Menschen irgendwann zur Erinnerung geworden, die nicht mehr wichtig sind. Und gleichzeitig erzählt Harman weiter an seiner Erklärung. Nicht aus Boshaftigkeit, nicht aus Verantwortungslosigkeit, sondern aus Trieb und Drang habe er gehandelt. Etwas in ihm, etwas, dem er nachgegeben habe. Fast so, als würde er versuchen, sich selbst als jemand darzustellen, der nicht anders konnte. Als wäre er nicht der Täter gewesen, sondern jemand, dem etwas zugestoßen sei. Und vielleicht liegt genau darin etwas sehr Verstörendes. Nicht nur in den Taten, sondern darin, wie wenig Platz in seinen Worten für die Menschen blieb, die verschwunden waren. Nach 2 Wochen endet der Prozess. Das Urteil fällt. Fritz Harman wird wegen 24-fachen Mordes zum Tode verurteilt. Enthauptung. Auch Hans Kranz wird zunächst zum Tode verurteilt. Doch Hans bleibt bei seiner Aussage. Er habe nichts gewusst. Er sei unschuldig. Und wieder steht dieselbe Frage im Raum. Die Frage, die vielleicht nie ganz verschwunden ist. Wo endet Wegsehen und wo beginnt die Mitschuld? Und während das Urteil gesprochen wird, bleibt in Hannover etwas zurück. Nicht nur Angst, sondern dieses unangenehme Gefühl, dass der Werwolf von Hannover nie im Verborgenen gelebt hat, sondern mitten unter Menschen. Als das Urteil gesprochen wird, reagieren die beiden Männer unterschiedlich. Fritz Hamann bleibt ruhig, fast zu ruhig, keine großen Gesten, kein Aufbegehren. Menschen, die im Saal sitzen, erinnern sich später daran, wie gefasst er wirkte. Als hätte er mit diesem Ende gerechnet, als hätte er längst aufgehört, auf etwas anderes zu hoffen. Hans Kranz dagegen bricht zusammen. Für ihn scheint in diesem Moment etwas einzustürzen. Er bleibt bei seiner Aussage, er habe nichts gewusst. Er sei nicht beteiligt gewesen und dann passiert etwas Unerwartetes. In der Nacht vor seiner Hinrichtung schreibt Fritz Hamann noch einen Brief. Darin erklärt er, Hans Kranz sei unschuldig. Er habe nichts von den Taten gewusst. Ein letzter Brief, ein letzter Eingriff in eine Geschichte, die schon längst größer geworden ist als die beiden Männer selbst. Und plötzlich steht wieder dieselbe Frage im Raum. Die Frage, die diesen Fall fast bis zum Schluss begleitet. War das Wahrheit? War es Schuld? War es Schutz? Oder ein letzter Versuch, selbst zu bestimmen, wie die Geschichte erzählt wird? Jedenfalls führt dieser Brief dazu, dass Hans Kranz' Verfahren neu betrachtet wird. Das ursprüngliche Urteil gegen ihn bleibt nicht bestehen. Stattdessen wird er später zu lebenslanger Haft verurteilt. Fritz Hamann selbst wird gemäß dem Urteil hingerichtet. Damit endet sein Leben. Aber nicht seine Geschichte, denn Geschichten wie diese enden selten an einem bestimmten Tag. Hans Kranz lebt weiter. Jahre später wird auch sein Leben wieder von der deutschen Geschichte eingeholt. Er kommt ins Konzentrationslager Sachsenhausen. Nach dem Krieg kehrt er nach Hannover zurück. In dieselbe Stadt, andere Straßen und andere Menschen. Aber derselbe Ort. Er stirbt später im Alter von 74 Jahren und damit endet auf dem Papier einer der bekanntesten Serienmordgeschichten Deutschlands. Aber vielleicht bleibt etwas anderes länger. Nicht die Schlagzeilen, nicht der Name, nicht der Werwolf von Hannover, sondern die Fragen. Warum wurden so viele Warnzeichen übersehen? Warum glaubte man lieber an Gerüchte als an die Wirklichkeit? Warum vertraute jemand, nur weil er freundlich war? Warum mussten erst Knochen im Fluss liegen, bevor Menschen bereit waren, hinzusehen? Was bleibt, ist nicht nur die Geschichte eines Täters, sondern die Geschichte einer Stadt, die lange dachte, das Böse müsse anders aussehen. Und genau darüber möchte ich jetzt noch sprechen. Wie immer, meine Gedanken zum Schluss, zumindest zu dem Fall. Ich bin mir sehr sicher, dass Fritz Hamann oder der Werwolf von Hannover oder der Vampir von Hannover, dass das ganz viele da draußen kennen, auch ich denke, so die großen Teile der Geschichte. Nichtsdestotrotz wollte ich diesen Fall unbedingt machen, weil er einfach spannend ist aus vielen verschiedenen Perspektiven. Und mein größter Gedanke oder worum ich mir einfach, sich meine Fragen gekreist haben, war die Person Hans Kranz. Also den fand ich wirklich ganz schwierig zu verstehen und vor allen Dingen fand ich es auch super schwierig, ihm irgendwas zu glauben. Ich fand, er war die fragwürdigste Person in dem Ganzen. Ich denke tatsächlich, dass sich niemand vorstellen kann, wenn man mit einer Person zusammenlebt, dass man nichts mitbekommt. Und es ist ja auch nicht so, als wenn nur ein Mord pro Jahr passiert worden ist. Also, dass Hamann wirklich Zeit hatte, sich darum zu kümmern. Es ist ja wirklich in jedem Monat was passiert und dann will den Hans Kranz nichts davon gewusst haben. Das finde ich dennoch sehr, sehr fragwürdig. Und das ist das, was ich am schwierigsten fand, dieses Wegsehen halt einfach. Oder vielleicht war seine Rolle auch viel größer, als wir das alle ahnen und als das jemals nachgewiesen worden ist. Es kann natürlich sein, dass er tatsächlich vieles nicht so registriert hat, wie es sollte. Oder er einfach, ja, ich schaue weg, dann weiß ich nichts. Irgendwie so in diese Richtung halt das Wegschauen das Ganze besser macht. Wie das viele andere auch getan haben. Also ich meine, die Polizei ja auch, weil sie sich einfach nicht vorstellen konnten, dass ein Hamann zu so einen Taten fähig gewesen ist. Alles in allem, glaube ich, eine Geschichte, die der damaligen Zeit geschuldet ist, aber auch vieles, wie soll ich sagen, dass vieles davon einfach auch das typische Menschliche ist. Man schaut lieber weg, bevor man der Wahrheit ins Auge sieht. Das passiert heute genauso, wie es damals passiert ist. Heute in einem anderen Umfang und ich sag mal mit anderen Verbrechen, anderen Taten. Aber im Endeffekt dieses typisch Menschliche lieber wegsehen, anstatt hinzusehen und etwas zu tun. Damit möchte ich den Fall für heute gerne abschließen. Man hätte diesen Fall auch über 3 bis 4, 5 Folgen erzählen können, aufgrund dessen, dass es wirklich viele Hintergrundinformationen gibt. Gerade was so den psychologischen Anteil anbelangt, der sehr spannend ist. Ich mich aber entschieden habe, tatsächlich eine Folge zu machen, die etwas länger ist. Und ich natürlich hoffe, dass sie euch gefallen hat. Wenn ja, dann gerne ein Abo oder eine Bewertung da lassen oder natürlich beides. Das ist immer super. Ansonsten findet ihr natürlich Bilder zum Fall, Hintergrundinformationen oder auch Zeitungsausschnitte auf Instagram unter Was bleibt Podcast. Gerne auch dort kommentieren, Fragen stellen, Fallvorschläge bringen. Also ich freue mich da tatsächlich über jede Art der Kommunikation und bin da sehr offen und dankbar für. Zumal es natürlich das Format extrem unterstützt. Ne? So. Und dann würde ich sagen, die nächste Folge erscheint am 21. Juni, also genau in 14 Tagen. Und bis dahin, passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit und danke, dass ihr dabei wart. Macht's gut!